ARD. NDR 90,3 Podcast. Das Hamburger Hafenkonzert.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Jan Fedder, der Wasserträger Hummel, die Zitronenjette, Uwe Seeler, Hans Albers und Heidi Kabel. Diese Namen sind untrennbar mit unserer Stadt verbunden. Allein ihr Name reicht aus und man denkt sofort an Hamburg. Wir erzählen Ihnen heute die Geschichten dieser Menschen, die Geschichte von Hamburger Originalen. Willkommen zur 3669. Ausgabe des Hamburger Hafenkonzerts. Ich bin Jan Wulff. Moin zusammen.
NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 ist hier. Heute geht es hier bei uns um Hamburger Originale. Und er macht den Anfang. Jan Fedder. Große Klappe, großes Herz. So haben die Zuschauer ihn geliebt. Er war ein Volksschauspieler und das mit Fug und Recht, wie er selbst einmal von sich selbst gesagt hat. Dieses Jahr im Januar wäre er 70 geworden, doch er starb viel zu früh, Ende Dezember 2019, im Alter von nur 64 Jahren. In Hunderten von Film- und Fernsehproduktionen wirkte er mit. Seine Paraderolle war aber wohl die des Polizisten Dirk Matthies in der ARD-Dauerserie Großstadtrevier. Daniel Kaiser erinnert an ihn.
Mein Name ist Dirk Matthies. Ich soll hier ab heute Dienst machen.
Entzückend, Baby.
Ja, und der entzückende Typ müsste Neidhardt Köhler sein, so hat man ihn mir beschrieben.
Schnoddrig, cool, Hamburger Jung durch und durch, vor allem als Polizist im Großstadtrevier. 28 Jahre lang spielte Jan Fedder diese Rolle.
Alter, ich hau dir auf die Marmelade.
Hier im Großstadtrevier.
Heute weiß ich im Nachhinein, es war eine meiner besten Entscheidungen und ich bin sehr, sehr froh und glücklich darüber.
Geboren in Hamburg, aufgewachsen in St. Pauli. Der Vater ein Kneipenwirt, die Mutter eine Tänzerin. Und dann ein unwahrscheinlicher Start in die Kunst.
Die tollste Erleuchtung, die hatte meine Mutter, als ich damals 7 war und sie mich im Kirchenchor von Michel gesteckt hat. Und da habe ich 7 Jahre da im Sopran gesungen. Und da hat er eigentlich angefangen.
Seine erste große Rolle vor der Kamera 1981 in Wolfgang Petersens Welterfolg Das Boot. Als Pilgrim mit nur einigen wenigen Sätzen.
Sag mal, hast du eigentlich Haare in die Nase?
Fedder war immer da, wo es nach Hamburg oder Norddeutschland klingen sollte. Auch in der NDR-Kultserie Neues aus Büttenwarde an der Seite von Peter Heinrich Brix. Treckerromantik mit Landwirt Kurt Brackelmann.
Du willst also tatsächlich Spinat und Spargel kreuzen?
Ja, das ist lecker.
Und wie willst du das nennen, was da rauskommt? Spagat?
Nee, Spinagel.
Archie, du bist so blöde wie ein Rübenegger, du.
Von wegen, der spielt ja nur sich selbst. Das stimmt so nicht, denn es ist irrsinnig schwer, seine eigenen Töne so natürlich wie möglich wieder hinzukriegen.
Jan Fedder konnte auch Ernstes spielen. 2006 bekam er für seine Rolle in der Verfilmung des Siegfried-Lenz-Romans Der Mann im Strom den Deutschen Fernsehpreis. Und als Hafenpastor predigte er sich immer wieder durch St. Pauli.
Jona aber wurde tiefer und tiefer gezogen und verlor das Bewusstsein.
Richtig gesund lebte Jan Fedder nicht. Er rauchte viel und sprach offen über seine Alkoholsucht.
Hab ja gut trainiert in der Kneipe von meinem Vater.
2012 erkrankte er an Krebs in der Mundhöhle. Bei den letzten Auftritten in der Öffentlichkeit sah man einen geschwächten Jan Fedder.
Diese 30 Bestrahlung, die etwas höher ausfielen als normal, weil das hier im Mund war, muss ich im Nachhinein sagen, war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ja. das Wort, weil du überhaupt keine Kraft mehr hattest. Ich konnte noch nicht mal mehr den Telefonhörer abnehmen.
Jan Fedder war einer der letzten großen Volksschauspieler, einer mit dem Herz auf der Zunge, der mit fast schon folkloristischem Charme für ein altes Hamburg stand, das es eigentlich gar nicht mehr gibt, und für ein kauziges Norddeutschland, in dem man gerne leben würde.
Daniel Kaiser erinnerte an Jan Fedder, der vor etwas mehr als 5 Jahren im Dezember 2019 starb. Was der Papst für die katholische Kirche, das ist Heidi Kabel fürs Ohnsorg-Theater. Das hat einmal der frühere Ohnsorg-Intendant Walter Ruppel gesagt. Und ja, sie hat das Hamburger Ohnsorg-Theater zu einer der bekanntesten deutschen Bühnen gemacht. Wenn sie in den 60er Jahren im Fernsehen zu sehen war, dann waren die Straßen draußen wie leergefegt.
Guten Morgen, Herr Brummer! Ja.
Tratsch im Treppenhaus, Heidi Kabel in ihrer Paraderolle als Meta Bold. Wenn sie den Mund aufmachte, spürte man, Heidi Bertha Auguste Kabel ist Hamburgerin durch und durch. Am 27. August 1914 geboren, aufgewachsen in den Großen Bleichen Nummer 30, direkt gegenüber des Ortes, an dem später jahrzehntelang das Ohnsorg-Theater beheimatet sein wird.
Ich habe als Kind mitten in der Stadt gewohnt, in einem Hinterhof. Der war aber so groß, dass man Schlagball spielen konnte. Hm. Und wir konnten auch über die Dächer turnen. Das war herrlich.
Schon früh entdeckt Heidi Kabel das Klavierspielen für sich. Sie möchte professionelle Pianistin werden. Doch mit 18 begleitet sie ihre Freundin Eva, die Schauspielerin werden will, zu einem Vorsprechtermin der Niederdeutschen Bühne unter der Leitung von Dr. Richard Ohnsorg. Und es durchfährt sie wie ein Blitz.
Wir saßen da und hingen den Schauspielern an den Lippen und waren begeistert.
Heidi Kabel fängt zunächst an, als Soufflöse und in der Requisite des Theaters zu arbeiten.
Dann wurden aber einige krank und wir durften einspringen. Das war natürlich himmlisch.
Es ist der Start einer großen Karriere, die vor allem Fahrt aufnimmt, als das Fernsehen 1954 anfängt, Stücke des Theaters deutschlandweit auszustrahlen. Heidi Kabels Rollen sind noch eher Nebenparts. Trotzdem.
Anscheinend haben sie mich dann doch wohl ab und an mal mit ins Bild genommen. Und wenn man dann nächsten Morgen einkauft, so beim Gemüsemann, Milchhändler, und die Leute dann kommen und sagen, oh, wir haben sie gesehen, das war schön. Und die Stücke waren ja sehr, sehr beliebt.
Es sind die großen und kleinen Geschichten ganz normaler Leute, die zur Aufführung kommen und für Begeisterungsstürme und leergefegte Straßen sorgen. Besonders wenn Heidi Kabel und Henry Fahl zusammen auf der Bühne stehen.
Du, was ist denn?
Du machst mir das aber auch sauer. Terline, willst du meine Frau werden?
Heidi Kabel brilliert als Charakterdarstellerin. Sie spielt in mehr als 160 plattdeutschen Theaterstücken und mehr als 30 Filmen mit. Tritt in Fernsehsendungen auf, spricht in Hörspielen, sammelt Geld für wohltätige Zwecke und singt.
Mein Hamburg, ich liebe dich.
Ab dem Jahr 2002 zieht sich Heidi Kabel zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück. Mit 89 Jahren verlässt sie ihr Haus in den Städten und geht in ein Seniorenheim in Othmarschen, wo sie am 15. Juni 2010 stirbt. Beigesetzt wird sie neben ihrem Mann Hans Mahler auf dem Friedhof von Nienstedten. Der Grabstein trägt die Inschrift »Tod leben hört de Tod«. Zum Leben gehört der Tod. Lebendig ist sie immer noch im Ohnsorg. Mit einem Ölgemälde, einem Denkmal vor der Tür auf dem Heidi-Kabel-Platz und natürlich mit dem Spirit des Theaters. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 hören Sie. Und ja, es gibt auch Sie, die fast vergessenen Hamburger Originale. Oder haben Sie schon einmal etwas von Emil Nauke gehört? Wahrscheinlich nicht. Emil Nauke war Ende des 19. Jahrhunderts ein echter Star auf der Hamburger Reeperbahn. Dort hatte er sogar sein eigenes Theater, am Spielbudenplatz war das, und er begeisterte dort Tausende mit einer Show, die sich vor allem mit einem beschäftigte, dem Fahrradfahren. Lars Amender vom St. Pauli-Archiv hat ein kleines Buch über Emil Nauke geschrieben und Danny Marquez Marsalo stellt es Ihnen vor.
Wenn Emil Nauke die Reeperbahn auf dem Fahrrad entlangbretterte, dann war das ein Hingucker. 230 Kilo war er schließlich schwer. Der ein oder andere kleine Rabauke riskierte da eine dicke Lippe.
Er war außerordentlich beliebt, wenn auch die Straßenkinder ihn durchaus geneckt haben mit dem Ausspruch Achtung Dampfwalze, wenn er sich durch die Straßen bewegte. Also er ist schon ein wenig geneckt worden. Heute würde man vielleicht gemobbt sagen.
Historiker Lars Amender hat ein dünnes, aber hochunterhaltsames Buch über Emil Nauke geschrieben. Ein Star im Hamburg der 1880er und 1890er Jahre. Angefangen hat der Mann mit den gewaltigen Ausmaßen als Ringer beim damals beliebten Schauringkampf. 1896 eröffnet er sogar sein eigenes Varieté-Theater am Spielbudenplatz. Ungefähr da, wo heute das Schmidt-Theater steht.
1898 hat er angefangen, Fahrradnummern in seinem Programm aufzunehmen, die damals sehr gut ankamen, weil das Fahrrad absolut in Mode war. Er ist zusammen mit einem kleinwüchsigen Gastwirt aus Schleswig, Peter Hansen, aufgetreten. Und dieses ungleiche Paar hat die Menschen damals sehr belustigt. Hat zusammen Muster auf dem Fahrrad vorgeführt auf der Bühne.
Damals lachen die Leute noch über Dinge, die heute unvorstellbar sind. Emil Nauke ist ein berühmter Mann. Sogar im Ausland ist er aufgetreten. Lars Amender sitzt im St. Pauli-Archiv in der Paul-Rosen-Straße und wühlt in einer Mappe mit Unterlagen.
Ich habe hier mehrere Postkarten. Einmal ein Porträt von ihm als Kolossalmensch mit 230 Kilogramm Lebendgewicht.
Mit Ende 30 kann sich Emil Nauke eine Villa in Bad Oldesloe leisten. Auf St. Pauli bleibt er ein Idol. Sein Theater läuft gut, das Programm bunt und abwechslungsreich. Und er ist vor allem deswegen beliebt, weil er sich auch sozial engagiert. Regelmäßig tritt er für wohltätige Zwecke auf.
Es ist so eine tragische Geschichte, dass er gerade an dem Tag, an einem Fest im Januar 1900, auch stirbt nach einer Aufführung von ihm.
Nach seinem Auftritt mit dem Fahrrad fühlt er sich unwohl und dann klappt er plötzlich tot zusammen. Er ist gerade einmal 44 Jahre alt. Es ist wohl Herzversagen.
Der Tod am 25. Januar 1900 hat wirklich Hamburg geschockt. Die Kunde verbreitete sich blitzartig. Viele Tausende, Zehntausende Menschen standen an den Straßen, blickten auf den Beerdigungszug mit insgesamt 70 Pferdekutschen, der von St. Pauli, von seinem Varieté dann zum Friedhof Ohlsdorf fuhr.
Sein Grab liegt bis heute auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Das Theater führen seine Frau und sein bester Freund, der kleine Peter Hansen, noch einige Jahre weiter. Dann wird das Gebäude abgerissen. Bis in die 70er Jahre wird noch regelmäßig über ihn geschrieben. Danach gerät er ein bisschen in Vergessenheit.
Es ist schon wichtig, ihn entsprechend zu würdigen als eine wirklich auch herausragende Person im wahrsten Sinne des Wortes des Vergnügungsbetriebes St. Pauli um 1900.
Sagt Lars Amender. Sein Buch Der schwerste Radfahrer der Welt, Emil Nauke und die Unterhaltungskultur im späten 19. Jahrhundert, wird vom Netzwerk Fahrradgeschichte herausgegeben, hat 96 Seiten und kostet 11,80 Euro. Sie bekommen es beim St. Pauli-Archiv oder beim Buchhändler Ihres Vertrauens. Und gleich geht's hier um einen Mann, der von vielen Hamburgerinnen und Hamburgern nur uns Uwe genannt wurde. Uwe Seeler, unser Thema gleich. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 und es ist ganz klar, auch er ist ein Hamburger Original. Und das war er schon zu Lebzeiten. Uwe Seeler. Im Juli 2022 verstarb er im Alter von 85 Jahren. Und auch wenn uns Uwe, wie er oft genannt wurde, nie Fußball-Weltmeister wurde und auch keinen einzigen internationalen Vereinstitel gewann, ist er dennoch zu einer generationsübergreifenden Identifikationsfigur geworden. Und das weit über die Grenzen von Hamburg hinaus. Mats Nicholson erinnert an ihn.
Die größte Leistung dieses außergewöhnlichen Mannes war ganz einfach, ganz normal zu sein.
Nur weil ich vielleicht ein guter Fußballer war, bin ich kein besserer oder anderer Mensch.
Nie konnte Uwe Seeler einfach so in seine Loge in den Volkspark gehen. Zum Weg gehörten Fotos, Autogramme und ganz viele Gespräche.
Ich habe das nie als Last empfunden und die haben mir zugejubelt und dann kann ich mich auch mit denen unterhalten und so, wenn mich einer angeschnackt hat, wie man so schön sagt, dann habe ich mitgeschnackt. Ich habe ja immer gesagt, das Schönste auf der Welt ist, normal zu sein.
Jeder Fan hat seine ganz eigene Erinnerung an einen der besten Stürmer der Fußballgeschichte. Die einen denken an die deutsche Meisterschaft des HSV 1960.
Uwe, Uwe, ruft es durch das Bahnhofsgebäude.
der Schlachtruf der HSVer.
Die anderen denken an legendäre Tore für die Nationalmannschaft. An das mit dem Hinterkopf bei der WM 1970 zum Beispiel.
Jetzt ist Tor! Tor! Uwe Seeler köpfte das 2:2.
Und für die Jüngeren war Uwe Seeler der berühmteste leidende Fan der Fußballnation.
Also ich habe die Daumen schon so lange gedrückt, dass sie schon platt sind. Also ich kann schon gar nicht mehr drücken.
Es hat die Unabsteigbaren erwischt. Der HSV muss sich aus der Bundesliga verabschieden. Nach 54 Jahren und 261 Tagen.
Ich habe nicht geglaubt, dass das in meiner Zeit, solange ich lebe, noch passiert. Aber es ist passiert.
Seeler kam auch in der zweiten Liga. Natürlich. Legendär die Treue zu seinem HSV.
Mit 1 Million Mark Handgeld für Seeler sowie Gehalt, Prämien und dazu zahlreichen Vergünstigungen wollte internationale Mailand ihn ins Fußballparadies Italien locken.
Mailands Präsident konnte es damals 1961 kaum glauben.
Der wollte mich unbedingt haben. Der hat dann mir auch erklären lassen, dass er sowas eben noch nicht erlebt hat, dass einer so viel Geld ausgeschlagen hat.
Uwe Seeler führte ein Leben ohne Skandale. 1953 lernte er seine Frau Ilka kennen.
Und ich muss natürlich sagen, Mäuschen, du hast recht gehabt. Die Frauen haben halt immer recht.
Bodenständig, beliebt, verehrt. Über so viele Generationen. Im Hamburg der Nachkriegsjahre lernte Seeler den Fußball lieben.
Das ist gar nicht zu beschreiben, weil er so verrückt ist. Also Hauptsache, wir hatten irgendwo was Rundes, wo wir mit kicken konnten und dann waren wir glücklich und selig.
Sein erster Herren-Nationaltrainer hieß noch Sepp Herberger.
Der Uwe hat es verstanden, auf engstem Raum und unter härtester Bedrängnis. Und wenn keiner eine Torchance sah, auch nur einen Torschuss abzugeben.
Sportlich und menschlich wird Uwe Seeler unvergessen bleiben. Nicht nur, aber vor allem in seiner Stadt.
Ich möchte sagen, danke, Hamburg.
Und wir sagen auch, danke. Mats Nicholson war das über uns Uwe, Uwe Seeler.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 ist hier und jetzt geht es um einen begnadeten Sänger und Entertainer, der im vergangenen September bereits seinen 94. Geburtstag feierte.
Der Junge von St. Pauli, der hat die Welt gesehen.
Freddie Quinn, eine Hamburger Legende. Es klingt so, als sei er wirklich auf der Reeperbahn geboren. In Wahrheit aber ist er ein Ausreißer aus Österreich.
Junge, komm bald wieder nach Haus.
Nach einer stürmischen Kindheit und Jugend flieht Freddie Quinn vor Schule und Familie. Er schließt sich einer Zirkustruppe an, dient wohl eine Zeit lang in der Fremdenlegion und tingelt als Musiker mit seiner Gitarre durch Nordafrika und Europa.
Ich reiste zu dieser Zeit ohne Ziel, nur mit dem Gedanken, die ganze Welt kennenzulernen. Aber Hamburg packte mich und ließ mich gar nicht wieder los.
In der verrauchten Washington-Bar in der Bernhard-Nocht-Straße auf St. Pauli wird er entdeckt. Von dem NWDR-Rundfunkpionier Werner Becker und dem Filmemacher Jürgen Roland. Ihnen verdankt Freddie Quinn es auch, dass die Plattenfirma Polydor auf ihn aufmerksam wird. Dort landet er 1956 seinen ersten Nummer-1-Hit.
Bremen, heißer Wüstensand.
Die Polydor ist es auch, die Freddie Quinn das Image des ständig Rastlosen, des Suchenden und ewig einsamen Seemanns verpasst. Wirklich zur See gefahren ist er allerdings nie.
Ich habe einmal eine Überfahrt gemacht und da habe ich die See auch nicht gesehen, denn ich stand in der Pantry und musste alle Töpfe scheuern. Das war traurig.
Und trotzdem, Freddie Quinns Lieder von Abschied, Sehnsucht und Einsamkeit treffen voll ins Schwarze. Mit seiner Stimme legt er so viel Melancholie und Gefühl in sie hinein, dass die Menschen im Nachkriegsdeutschland überzeugt sind, er singe ihnen aus der Seele.
Heimatlos sind viele auf der Welt.
10 Nummer-1-Hits landet Freddie Quinn in den Jahren 1956 bis 66 in den deutschen Charts. 60 Millionen Tonträger werden verkauft. Damit wird Freddie Quinn zum ersten bundesdeutschen Schallplattenmillionär.
Juanita hieß das Mädchen aus der großen fernen Welt.
Zahlreiche Musikfilme mit Freddie Quinn in der Hauptrolle entstehen in der Folgezeit. Sie werden zu Kassenschlagern. Und bald ist er auch auf der Theaterbühne zu erleben. Seine Musik und Schauspielkunst tragen den Tausendsasser Freddie Quinn durchs Leben. Ob auf der Musicalbühne, bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg, als Artist oder TV-Moderator von Zirkusshows.
Doch dann die tragische Wende. Ein Prozess um nicht bezahlte Steuern, Schulden, die er sofort begleicht, und der Tod seiner langjährigen Ehefrau Lilly Blessmann. 2009 zieht Freddy Quinn sich aus der Öffentlichkeit zurück.
So geh ich allein und frage mich, gibt sein Herz, das mich vermisst? Und wo ist der Mensch, der zu mir hält, der genau wie ich einsam ist?
Wie es ihm heute geht, das wissen nicht viele. Aus den wenigen Presseinterviews, die er noch gibt, geht hervor, es geht ihm gut. Im Mai 2023 hat Freddy Quinn noch einmal geheiratet. Mit seiner Frau Rosi lebt er mittlerweile auf einem alten Bauernhof in Schleswig-Holstein. Seine Villa in Hamburg-Poppenbüttel steht zum Verkauf. Diesen Mai soll nun seine Autobiografie erscheinen, die er gemeinsam mit dem Bildjournalisten Daniel Böckling verfasst hat. Der Titel: Freddy Quinn, die Autobiografie, wie es wirklich war. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 ist hier. Und keine Frage, wenn jemand
Hummel, Hummel
ruft, dann kennt ein Hamburger die Antwort. Muss, muss. Der Wasserträger Hummel, von ihm soll der Ausruf stammen. Und ich glaube, wir alle haben ihn von Abbildungen und Skulpturen vor Augen. Ein Zylinderhut auf dem Kopf, ein Tragejoch auf den Schultern und daran zwei mit an Ketten befestigte Eimer, in denen er das Wasser in die Häuser der Hamburger Neustadt transportierte. Er ist heute wohl als das Hamburger Original schlechthin zu sehen. Aber wussten Sie, dass der Mann hinter dieser Figur eigentlich gar nicht Hummel hieß? Johann Wilhelm Benz, das war sein richtiger Name. Die Hamburger Neustadt, Mitte des 19. Jahrhunderts. Zwischen Straßenhändlern, vorbeifahrenden Pferdekutschen, Gemüseverkäuferinnen und Dienstmädchen sticht Johann Wilhelm Benz deutlich heraus. Eine lange, dürre Gestalt, der Rücken krumm unter der Wasserlast und grimmig seine Gesichtszüge. So ist es zumindest überliefert. Hamburg-Historikerin Kerstin Petermann.
In Anekdoten über Johann Wilhelm Benz wird dieser als mürrisch, verbittert und zornig dargestellt. Sicherlich auch, um einen Grund zu nennen, warum der Wasserträger Benz so verärgert war, wenn die Kinder auf der Straße ihn mit dem Namen Hummel und nicht mit seinem richtigen Namen riefen.
Aber warum taten die Kinder das? Es ist wohl als Pech für den Wasserträger Benz zu sehen, dass er ausgerechnet in die Wohnung des verstorbenen Stadtsoldaten Daniel Christian Hummel gezogen ist. Einem Mann, der bei den Kindern der Neustadt sehr beliebt gewesen war. Spannende Geschichten vom Krieg wusste er ihnen zu erzählen und die Kinder hörten gerne zu. Nach seinem Tod war nun ein kauziger Mann, der zu Selbstgesprächen neigte, in seine Wohnung gezogen. Und er war ganz anders als sein beliebter Vorgänger. Und offenbar auch leicht zu ärgern.
Hummel, Hummel!
Riefen die Kinder dem unbeliebten Nachmieter spöttisch auf der Straße hinterher. Und dieser antwortete Mors, Mors. Als Kurzform von Climby an Mors. Was so viel bedeutete wie, Entschuldigung, leck mich am Arsch. Wie ernsthaft das alles gemeint war, das weiß man heute nicht mehr genau, denn eigentlich gehörte ein bisschen Spott damals durchaus zum gängigen Stadthumor.
Im 19. Jahrhundert tolerierte man das Auslachen, wenn es von Kindern und Jugendlichen, vor allem aus den unteren Gesellschaftsschichten, kam. Vielleicht wurde daher in den Anekdoten gerade dieser Aspekt so besonders hervorgehoben und im Laufe der Zeit sind dann andere Aspekte in den Hintergrund getreten.
Sagt Hamburg-Historikerin Kerstin Petermann. Eine Wende im Leben des Johann Wilhelm Benz bedeutete das Jahr 1848. Die Stadtwasserkunst in Rothenburgsort nimmt zu dieser Zeit ihren Betrieb auf. Die neuen Wasserleitungen, durch die geklärtes Elbwasser direkt in die Stadthäuser gepumpt wird, machen den Job des Wasserträgers entbehrlich. Johann Wilhelm Benz wird arbeitslos. Einsam und vollkommen verarmt stirbt er 1854 in einem Armenhaus. Begraben wird er auf dem damaligen Friedhof am Dammtor. Der Wasserträger Hummel alias Johann Wilhelm Benz. Eben haben wir von ihm gehört. Und ähnlich tragisch ist auch die Lebensgeschichte eines anderen heute noch geliebten Hamburger Originals.
Als Johann Wilhelm Benz stirbt, ist Henriette Johanne Marie Müller, später bekannt als die Zitronenjette, gerade einmal 14 Jahre alt. In Dessau wird sie am 18. Juli 1841 als uneheliches Kind geboren und zieht dann mit ihrer Mutter nach Hamburg. In ihrer geistigen und körperlichen Entwicklung zurückgeblieben sei Henriette Müller gewesen, so beschreibt es die Zeitzeugin Emilie Weber in ihren Jugenderinnerungen. Und tatsächlich ist überliefert, dass die Zitronenjette, wie sie genannt wurde, gerade einmal 1,32 Meter groß war und als erwachsene Frau lediglich 35 Kilogramm wog. Nach dem Tod ihres Stiefvaters zieht Henriette Müller mit einer ihrer jüngeren Stiefschwestern zusammen. Im Gängeviertel in der Nähe des Hamburger Michel wohnen die beiden. Um ihren Lebensunterhalt mehr schlecht als recht zu bestreiten, ist Henriette Müller mit ihrem Korb als fliegende Händlerin unterwegs. Sie verkauft Zitronen, Früchte, die sie den Matrosen auf den Schiffen abkauft. Nicht selten wird sie von den Menschen auf der Straße verspottet. Hamburg-Historikerin Kerstin Petermann.
Die Zitronenjette hat sich immer sehr unkonventionell gekleidet. Ihr Rock war viel zu kurz, entsprach also nicht der gängigen Norm des 19. Jahrhunderts. Durch die Schilderung von Emilie Weber wissen wir auch, dass der Spott und das Gelächter die Zitronenjette sehr verletzte.
Henriette Müller hat es Zeit ihres Lebens nicht leicht. Beim Zitronenverkaufen wird sie übers Ohr gehauen, weil sie nicht gut rechnen kann. Schließlich verfällt sie dem Alkohol. Als Zitronenjette aber ist sie schnell statt bekannt. So bekannt, dass bereits zu ihren Lebzeiten ein Theaterstück über sie aufgeführt wird. Im Ernst-Drucker-Theater, dem späteren St. Pauli-Theater am Spielbudenplatz auf der Reeperbahn. Weitere Bearbeitungen des Stückes folgen. So 1920, nach dem Tod Henriette Müllers, auch die wohl berühmteste Fassung von Paul Möhring. 1975 wird sie zur letzten großen Rolle des Volksschauspielers Henry Fahl.
Zitron, 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 ganz frische Bohr.
Na, dann komm mal her mit deinem Korb.
Ja.
Von ihrer ersten Aufführung an wird die Zitronenjette in den allermeisten Inszenierungen von Männern gespielt. So auch im St. Pauli-Theater, in dem das Stück in den letzten 100 Jahren immer wieder zu sehen war. Der heutige Theaterchef Thomas Kulin.
Ich glaube nicht, dass der Gedanke war, dass man gendermäßig vielleicht etwas thematisiert und deswegen ein Mann die Rolle spielen lässt. Ich glaube einfach, das war ein einfaches Mittel, um ein Lustspiel noch unterhaltsamer zu machen. Und diese Rolle einfach zu überzeichnen, um das Dramatische ihr zu nehmen, hat man dann halt ein bisschen in die Kiste gegriffen, so ob Mann oder Frau, keiner weiß es genau. Also wirklich die frühe Olivia Jones, aber ganz anders gemeint.
1884 holt die Polizei die alkoholkranke Zitronenjette von der Straße. Sie wird entmündigt und verbringt die letzten 20 Jahre in der sogenannten Irrenanstalt Friedrichsberg in Barmbek. Ob ein Theaterstück über Henriette Müller alias die Zitronenjette auch heute noch genauso auf die Bühne gebracht werden könnte, wie es immer wieder in den letzten 100 Jahren zu sehen war, Thomas Kulin bezweifelt das.
Ich meine, es ist natürlich ein guter Stoff für ein Theaterstück, aber das müsste heute ganz anders inszeniert werden und auch das Buch müsste ganz anders geschrieben werden. Früher war es ja eher ein Lustspiel, heute wäre es auf jeden Fall ein Drama.
Dass sowohl der Wasserträger Hummel als auch die Zitronenjette einmal zu Hamburger Kultfiguren werden würden, an die man liebevoll zurückdenkt, wahrscheinlich hätten Johann Wilhelm Benz und Henriette Müller es sich nicht träumen lassen. Verdient haben sie es mit ihren Geschichten umso mehr. Noch heute erinnern Statuen in der Hamburger Neustadt an die beiden. Auch auf dem Ohlsdorfer Friedhof wird an die Zitronenjette Henriette Müller erinnert. Auf der Gedenktafel ist zu lesen:
Din Leben wär sur as de Zitron. Schalsig da erinnern an die Lohn, din Schicksal wiest ob all die Lü, für de da Glück Herr Gocken Tee.
Die Zitronenjette als Sinnbild für all diejenigen, die in ihrem Leben einfach kein Glück hatten. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 und ja, wenn es einen Ort in Hamburg gibt, der besonders viele Originale hervorgebracht hat, dann ist das wohl der Hamburger Kiez. Eine Frau, die stach da immer besonders heraus und das war Domenica. Jahrzehntelang arbeitete sie als Hure. Vor allem aber ist sie dafür bekannt, dass sie sich für die Belange ihrer Mitmenschen im Rotlichtmilieu einsetzte. Danny Marquez Masalo über die wohl bekannteste Prostituierte Hamburgs.
Eine Hure ist eine ganz normale Frau wie Sie und ich von nebenan, ne?
Was hier so flapsig klingt, beschreibt doch die Wahrheit, die Domenica immer besonders am Herzen liegt. Dass Prostituierte vor allem erstmal Menschen sind. Diese Botschaft ist ihr Lebensthema. Sie macht sich zum Gesicht der Prostitution und will das aber nicht mit Verbrechen und Leid aufladen, sondern mit Selbstbewusstsein. Wie in diesem Interview.
Wie sehen Sie denn Ihre Zukunftsperspektiven? Wie lange wollen Sie denn noch als Hure arbeiten? Ja,
das fragt mich jeder Reporter, aber dann dürfen Sie auch noch mal fragen. Ich sage also vom Können her, also sage ich mir immer, ich kann so lange arbeiten, solange ich das Geld bekomme, was ich verlange. Ja?
Geboren wird sie einige Monate nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Köln. Der Vater prügelt, die Mutter spielt. Mit 4 Jahren kommt Domenica ins Heim. Trotz aller Probleme scheint alles seinen normalen Weg zu gehen. Mit 17 bricht sie aber ihre Ausbildung ab. Sie lebt mit einem Zuhälter zusammen, der sich 1972 erschießt. Bis dahin hat sie noch nicht als Prostituierte gearbeitet.
Ich war ziemlich schwach als Kind, Mädchen immer wieder, auch wenig Selbstwertgefühl und so im Waisenhaus zum Parieren erzogen. Also diese Stärke, die ich heute habe, die musste ich mir so langsam erwerben, so Schritt für Schritt. Und ja, ich fühle mich natürlich stark, ne? Stark, und es hat aber lang gedauert, ne?
Sagt sie Jahrzehnte später. Mit 27 beginnt sie anzuschaffen, ist gefragt, leidet aber auch, säuft, wie sie selber in ihren Memoiren schreibt, wie ein Loch. Sie kommt nach Hamburg und wird über ihr Schaufenster in der Herbertstraße zum Star. Karl Lagerfeld, Udo Lindenberg, Jan Fedder, sie alle lassen sich mit ihr fotografieren. Sie nutzt ihre neue Berühmtheit, um über Sexarbeit zu sprechen. Zum Beispiel auf dem roten Sofa bei Das.
Wir wollen das nicht mehr so reißerisch. Huren kann ja jeder sein, wissen Sie?
Das wollen Sie nicht.
Also wir wollen Sexarbeiterin genannt werden.
Sie ist ein echter Promi, was sie zunächst gar nicht so gut findet.
Ich war vorher eine sehr erfolgreiche Hure, wenn nicht die erfolgreichste überhaupt. Und bin aufgrund der Medien immer erfolgloser geworden. Ja?
Denn vor dem Schaufenster stehen irgendwann nur noch Schaulustige. Die Freier bleiben aus. 1990, da ist sie 45 Jahre alt, hört sie als Prostituierte auf und wird Sozialarbeiterin. Das ist nicht einfach. Vielen Menschen, die am Abgrund stehen, kann sie nicht helfen. Eine Kneipe muss sie nach kurzer Zeit wieder dicht machen. Steuerschulden. Auf dem Kiez hat sie nicht nur Fans. Mit ihrem Engagement für die Armen, Kranken und Drogensüchtigen macht sie sich aber einen guten Namen. Eine 17-jährige Drogenabhängige erzählt.
Domenica ist eigentlich wie meine Mutter. Ne? Also meiner Mutter selbst kann ich das zum Beispiel nicht erzählen, dass ich Drogen nehme, weil ich Angst habe, sie zu verletzen. Ne? Und Domenica kann ich das eben erzählen, weil sie kann mich besser verstehen. Ne?
In den 2000ern zieht Domenica in die Eifel. 2008 kommt sie zurück. Hamburg ist ihre Heimat. Am 12. Februar 2009 stirbt sie mit gerade einmal 63 Jahren an einer chronischen Lungenkrankheit. Sie hat sich eingemischt, hat den Mund aufgemacht, der Prostitution eine greifbare Menschlichkeit gegeben.
Privat, hören Sie mal, habe ich doch auch meine Vorlieben. Schöne Bücher, Unhäkeldeckchen, kann auch eine ganz moderne Skulptur sein. Ich liebe schöne Tischdecken, ich liebe überhaupt schöne Sachen.
Domenica, ein Hamburger Original. Danny Marquez Marsalo über die wohl bekannteste Prostituierte Hamburgs. Eine Frau mit wirklich großem Herzen, die 2009 verstarb. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 und gleich geht es hier um einen Hamburger Ehrenbürger, um einen Politiker mit Sachverstand, Herz und spitzer Zunge. Einen Menschen, der auch jede Menge Humor mitbrachte.
Ich will jetzt erstmal den Elbtunnelwitz erzählen, den ich hier gehört habe. Also das war so, als die Bauarbeiten für den Tunnel ausgeschrieben wurden, da erschienen Hein und Fietje aus Eimsbüttel. Und die wollten sich um den Auftrag bewerben. Ja, hat denn der Oberbaudirektor gesagt, aber haben Sie denn auch die nötigen Ingenieure und die Baumaschinen? Und Hein hat geantwortet, das loten Sie mal unsere Sorge sehen. Die muckt das ganz einfach. Hein fängt in Övelgönne mit der Schüffel an und ich hier auf Markenwerder. Und in der Mitte, da drüppen wir uns. Ja, sagt denn der Oberbaudirektor, das ist ja ganz schön. Aber wie wollen Sie das denn nun berechnen, dass Sie sich wirklich genau in der Mitte treffen? Sech, Fietje, das lohnt sie mal auch unsere Sorge sehen. Schließlich ist das unser Unternehmerrisiko, nicht? Und falls wir uns wirklich nicht in die Mitte treffen tun, dann kann Ihnen schon nichts passieren, dann haben Sie 2 Tunnels.
Ohne Frage ein Hamburger Original. Mehr über Helmut Schmidt gleich hier im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 und geht es darum, wie man sich einen typischen Hamburger vorstellt, dann ist sein Name meist nicht weit. Helmut Schmidt. Er war ein Mann, der Hamburg und den Ruf unserer Stadt in der Welt geprägt hat wie kaum ein zweiter. Innensenator in den dramatischen Tagen der Flutkatastrophe 1962 war er, später Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Kerstin von Stürmer über Helmut Schmidt oder auch Schmidt-Schnauze.
Der Brockhaus, einst allwissendes Nachschlagewerk, beschreibt schon 1839 ein Original so.
Menschen werden Originale genannt, wenn sie sich durch Originalität ihrer Denkungsart oder ihres Benehmens auf eigentümliche und auffallende Weise vom Gewöhnlichen entfernen. Dies kann jedoch ebenso gut durch Seltsamkeit und Torheit wie durch edle und vortreffliche Eigenschaften geschehen.
Ob Helmut Schmidt selbst damit konform gehen würde, das ist heute nicht mehr festzustellen. Fest steht jedoch, dass er, wie Brockhaus es beschreibt, durchaus durch die Originalität seiner Denkungsart auffiel. Aber von vorn. Geboren wird Helmut einen Tag vor Heiligabend 1918 in Hamburg-Barmbek. Beide Eltern sind Lehrer. Als 17-Jähriger wird Helmut aus der Hitlerjugend ausgeschlossen, wegen seines zu flotten Mundwerks, heißt es. Abitur, Wehrdienst, auch an der Ostfront, Kriegsgefangenschaft, danach Studium der Volkswirtschaft. Seit 1946 Mitgliedschaft in der SPD. 1961 wird Schmidt Polizeisenator in Hamburg. In der Flutkatastrophe 1962 ist er der verantwortliche Ressortchef und erweist sich als der perfekte Krisenmanager, der sich auch über bestehende Gesetze hinwegsetzt. Schmidt später dazu.
Da kam mir sehr zustatten, dass ich alle die höheren militärischen Führer der NATO in Europa persönlich kannte. Ich habe die alle persönlich angerufen und habe gesagt, ihr müsst sofort helfen. Die haben gedacht, ich bin verrückt. Und ich habe dann insistiert und die haben dann auch alle tatsächlich sofort geholfen. Wissen Sie, dies war ein übergesetzlicher Notstand. Jedenfalls mein engster Mitarbeiter und ich, wir haben es so angesehen und haben uns in vielen Fällen über bestehende Gesetze hinweggesetzt. Was man ja in einem solchen Naturkatastrophenfall auch leicht kann. Und deswegen hat es keine Unterstellungsprobleme gegeben.
Sein beherztes Eingreifen in der Katastrophe hat damals Menschenleben gerettet. Die Stadt Hamburg hat ihm dieses Krisenmanagement nie vergessen. Sie ernennt ihn 1983 zum Ehrenbürger. Der damalige erste Bürgermeister Klaus von Donani.
Hamburg hat die führende und die helfende Hand Helmut Schmidts zum ersten Male deutlich in jenen tragischen Tagen der Flutkatastrophe 1962 gespürt, als er mutig und verantwortungsvoll viele Menschenleben rettete.
Helmut Schmidt bleibt immer Hamburger, auch in seiner Zeit als Bundeskanzler in den Jahren von 1974 bis 82. Eine schwierige Zeit. Deutscher Herbst, die Entführung von Hans-Martin Schleyer und die Kaperung der Lufthansa-Maschine Landshut. Hier war wieder der Krisenmanager Helmut Schmidt gefragt. In einem Interview sagte Schmidt im Jahre 2007, er habe die enorme Verantwortung für das Leben anderer bei Geiselnahmen wie der von Hans-Martin Schleyer als existenziell bedrückend empfunden. Doch die Niederlagen machen ihn stärker.
Ich bin für die sogenannten Niederlagen nachträglich eher dankbar. Und ich müsste wirklich lange nachdenken, um in meinem Gedächtnis eine zu finden, die mich noch nachträglich belastet. Ich finde eigentlich keine, wenn ich jetzt nachdenke.
Am 1. Oktober 1982 verliert Helmut Schmidt ein konstruktives Misstrauensvotum gegen ihn. Die Ära Kohl beginnt. Schmidt kommt zurück nach Hamburg in sein Haus in Langenhorn. Die politischen Ämter sind Geschichte. Schmidt bleibt als Herausgeber der Wochenzeitung Die Zeit in Hamburg und überregional ein kluger Vordenker und Mahner. Der übrigens zeitlebens ein sehr inniges, aber durchaus kritisches Verhältnis zu seiner Heimatstadt hatte.
Hamburg ist mit dem Titel Weltstadt ein bisschen leichtfertig. Man kann diese Stadt eine Weltstadt nennen, zum Beispiel wegen ihrer geistigen Weltläufigkeit. Aber wenn eine 1,5-Millionen-Gemeinde sich für eine Weltstadt hält, dann darf sie nicht aus dem Auge verlieren, dass eine Stadt wie Shanghai 4-mal oder 5-mal so groß ist, dass New York viele Male so groß ist, dass Mexico City 10-mal so groß ist. Verglichen damit ist Hamburg behäbig und in einigen Vororten sogar ländlich.
Und im Alter? Helmut Schmidt war 96, da hat ihn Sandra Maischberger gefragt, ob er wohl 100 Jahre alt werden wolle.
Empfinden Sie es eigentlich als ein Glück, das Alter von 96 erreicht zu haben?
Ich finde es ziemlich lästig, aber ich habe auch nichts dagegen.
Wollen Sie 100 Jahre alt werden?
Nein, will ich nicht.
Helmut Schmidt stirbt gut einen Monat vor seinem 97. Geburtstag am 10. November 2015 zu Hause in Langenhorn. Geblieben sind viele kluge, mahnende Worte, eine Stiftung, ein Flughafen, der seinen Namen trägt, aber vor allem Erinnerungen an einen großen, einen ganz besonderen Hamburger Jung.
Er war der blonde Hans mit den blauen Augen. Wohl kaum jemand verkörperte den Mythos von hoher See- und Hafenromantik so sehr wie Hans Albers. In Filmen wie Große Freiheit Nummer 7, Auf der Reeperbahn nachts um 12:30 und Das Herz von St. Pauli machte der Schauspieler das Hamburger Rotlichtviertel St. Pauli wirklich in aller Welt bekannt. Jan Graf erinnert an Hans Albers, der 1891 hier in Hamburg im Stadtteil St. Georg geboren wurde.
Hoppla, jetzt komm ich! Alle Türen auf, alle Fenster!
Ja, mit einem gesunden Selbstvertrauen ist es gesegnet, das sechste Kind eines Schlachters aus St. Georg. In einem ersten Vorsprechen bescheinigt man ihm völlige Untalentiertheit, doch Albers hält fest an seinem Traum von der Bühne. 1928 passiert es. Albers hält sich in Berlin als Revue-Star in der komischen Oper über Wasser. Als am Deutschen Theater kurz vor der Premiere des Stückes Die Verbrecher der Hauptdarsteller ausfällt, springt Albers ein und gewinnt nach schweren Jahren endlich das Publikum. Besonders die Frauen erliegen der eigentümlich brüchigen Stimme, den stechend blauen Augen des blonden Kerls, der seine inzwischen ausfallenden Haare durch ein Toupet ersetzt. Doch trotz aller Testosteron-Attitüden, Albers pflegt feste Beziehungen.
Entscheidend für sein gesamtes Leben war vor 1933 seine Lebensgefährtin Hansi Burg und nach 1945, als sie aus dem Exil, in das sie als Jüdin hatte fliehen müssen, zurückkam, gleich wieder bis zu seinem Tod.
So der Albers-Biograf Matthias Wegner. Albers hält die Nazis auf Abstand, darf geschützt durch seine große Prominenz dennoch weiter Filme drehen. 1943, da liegt Hamburg längst in Schutt und Asche, erscheint der Film Große Freiheit Nummer 7.
Du hier, die große Freiheit, die hat mich fix und fertig gemacht. Ich bin Wrack.
Der Grundstein zum Seemanns- und Hamburg-Mythos vom blonden Hans von der Woterkant. Bis zu seinem Tod wird er diese Währung mit Filmen wie Captain Bye Bye oder Das Herz von St. Pauli weiter prägen.
Das Herz von St. Pauli, das ist meine Heimat. In Hamburg, da bin ich zu Hause.
1957 sang er das. Da lebt Albers schon seit 2 Jahrzehnten am Starnberger See, trägt privat bayerische Trachten, doch nicht ohne sentimentale Anflüge. Hans Albers zu Gast in Hamburg, aus dem Fenster blickend.
Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass ich St. Georger Junge bin und dass ich hier als Bengel die Ruderboote ausgeöst habe. Und dann können Sie mir wohl nachfühlen, dass ich sehr, sehr schweren Herzens wieder aus Hamburg weggehe.
Auf der Reeperbahn nachts um 12:30.
Hans Albers stirbt am 24. Juli 1960 in einem Sanatorium am Starnberger See. Begraben liegt er in Hamburg-Ohlsdorf. Heimat ist da, wo man stirbt und nicht da, wo man lebt, hat er mal gesagt. Als Wahrzeichen Hamburgs steht er heute in einer Reihe mit dem Michel, der Zitronenjette und der Reeperbahn, die er wie kein anderer besungen hat.
Pauli, St. Pauli,
Jan Graf erinnerte an das Hamburger Original Hans Albers. Und damit geht diese Ausgabe vom Hamburger Hafenkonzert zu Ende. Ich bin Jan Wulff, Ihnen allen noch einen schönen Tag, tschüss und bis bald.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.